begrüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke. Ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch und bin auch Mitglied des Kreiskulturverbandes Pinneberg, dessen Zweck es ist, Kunst und Kultur zu fördern. Es ist mir eine große Ehre und Freude, im Rahmen des Ausstellungsprojektes Erb, Last, Trauma und Chancen von Nachkriegsgenerationen auf Wunsch des Verbandsvorstandes mit den beteiligten KünstlerInnen ins Gespräch zu kommen. Es geht um Sichtweisen und um die persönlichen Erkenntnisse Einzelner. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wie hat sich das vorangegangene Zeitgeschehen auf uns, auf mich ausgewirkt? Welche Bedeutung hat es für unsere Nachkommen, Kinder und Enkelkinder? Rita Müller sagt, als Kind habe ich am Rande eines Dorfes gelebt und meine Zeit mit Malen und Lesen verbracht. Durch Familie und Berufstätigkeit bin ich jedoch erst vor ca. 30 Jahren zur Malerei gekommen und habe dann intensiv an meiner Ausbildung gearbeitet. Meine überwiegenden Malmittel sind Ölfarben, Chinatusche für Grafiken und Altpapier für Skulpturen. Immer ist es der Mensch, der mich interessiert. Ich möchte verstehen und hinter den Vorhang schauen. Mit den verschiedenen Themen, zum Beispiel Kinder, Mensch und Tier, Akte und Familienstrukturen, beschäftige ich mich über längere Zeiträume und setze sie künstlerisch um. Im Laufe dieser Prozesse habe ich dann auch meine persönliche Biografie als Nachkriegskind aufgearbeitet. Hallo Rita, schön, dass du heute da bist.
Dankeschön.
Ja, wir wollen ja heute über Erblast sprechen. Und für die Ausstellung hast du ein sehr persönliches Motiv gewählt. Magst du was dazu sagen?
Ja, das kann ich natürlich versuchen. Das ist für mich natürlich auch ein ganz persönliches Thema. Ich bin direkt in der Nachkriegszeit aufgewachsen, als einziges Kind bei meinen Eltern. Meine Schwester war schon groß und habe im Grunde überhaupt nicht verstanden, warum diese Dunkelheit bei uns, haben meine Eltern, besonders mein Vater, sich so von der Gesellschaft zurückgezogen. Nein, so konkret habe ich das damals natürlich nicht gedacht. Ich habe nur so ein gewisses Außenseitertum festgestellt. Und deutlich ist mir das eben erst geworden, später im Leben, wie ich diese Bücher, die habe ich ja schon erwähnt, von Sabine Rode gelesen habe, dass ich gar kein Einzelfall bin, dass es viele, viele, viele Millionen Menschen betrifft, die ein ganz ähnliches Schicksal haben, die auch nicht verstanden haben, was hat die Zeit gebracht. Und was ich so ganz eigenartig finde, ich habe ja immer eine Angst gehabt, mein Vater hätte Schuld auf sich geladen. Wir hatten keinen Fernseher, wir hatten so gut wie keine Zeitung. Und trotzdem wusste ich etwas von Judenverfolgung, von den Bücherverbrennungen. Und ich frage mich immer, woher wusste ich das eigentlich? Warum habe ich überhaupt Angst gehabt, dass mein Vater irgendetwas gemacht haben könnte, was sich letztendlich nachher in späteren Jahren ganz anders herausgestellt hat. Aber dieser Druck, der war unglaublich da und hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ich bin immer sehr vorsichtig gewesen und habe es tatsächlich eben erst verstanden, wie ich angefangen habe, auch auf die anderen Menschen zu hören, wie die mit dem Thema umgegangen sind. Mhm. Und so war das eigentlich ein gutes Ziel, jetzt an dieser Ausstellung teilzunehmen. Wobei ich sagen muss, dieses Bild habe ich schon viel früher angefangen.
Ja.
Eben mit diesem tanzenden Liebespaar und dann mit dem Übermalen mit ganz kräftigen Farben. Aber das ist im Grunde auch immer wieder das Thema bei mir, dass ich Bilder übermale und die dann letztendlich doch auch biografisch werden.
Ja, diese Dunkelheit, die du angesprochen hast, ist das vielleicht der Grund, warum du gedacht hast, dass da vielleicht irgendetwas war, was irgendein dunkles Geheimnis so auch da war bei deinem Vater?
Das kann ich gar nicht so richtig sagen. Mhm. Vielleicht ist es der Ursprung gewesen. Ich habe es nur immer als sehr belastend und schwer bei uns empfunden.
Ja, ja.
Vielleicht ist das der Grund, das weiß ich.
Ja.
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ein Kind fantasiert auch viel rein in irgendwas, was es einfach nicht versteht.
Ja, aber bei deinen Kindern warst du so weit, dass du das so weit verarbeitet hattest, dass du diese Dunkelheit nicht unbedingt weitergegeben hast?
Nee, das ist nicht ganz der Fall. Meine Kinder waren schon größer. Ich glaube doch, dass sie auch etwas von meiner Belastung mitgekriegt haben.
Ja.
Aber heute können wir sehr offen darüber reden und ich habe auch Familiengeschichten aufgeschrieben, nicht nur von meinen Eltern und Geschwistern, sondern auch von den Großeltern, was alles bei mir angekommen ist.
Ja.
Und das kriegen meine Enkelkinder.
Ja.
Und immer in der Hoffnung, dass sie ja einen Schritt weiter gehen können. Mhm. Ich glaube das sicher.
Also dein Bild hattest du jetzt nicht explizit für die Ausstellung gemalt, sondern du hattest es schon deutlich früher mal angefangen und es aber jetzt zum Thema Erblass dann vollendet.
Ja, genau, genau. Ich merkte dann schon an den Farben, das ist ja sehr, dieses Rot da drin, das ist ja wie Feuer und wie dann dieses Thema Erblass aufkam, dass da eine Ausstellung ist, da habe ich schon sehr intensiv dran gearbeitet, auch an diesem Militärmantel. Bei uns hängt nie einer, aber es ist für mich irgendwo ein Symbol für alle Kriegs- und Nachkriegskinder. Dieser Militärmantel drückt ja auch eine gewisse Aggressivität und Autorität aus. Mhm. Der war immer da. Militärkrieg war immer da, obwohl nie davon gesprochen wurde.
Mhm. Ja, Rita. Ich glaube, wir machen hier jetzt einfach mal einen Cut. Es ist auf jeden Fall bewundernswert, dass du bei diesem schwierigen Thema, emotional sehr schwierigen Thema, dabei bist und all natürlich all die anderen Künstler auch dabei sind. Und ja, freuen wir uns einfach auf die Ausstellung.
Genau. Ja. Dankeschön.
Okay, gut. Bis dann erstmal.
Bis dann.
Tschüss. Svea Gustafsson. Svea Gustafsson wurde 1958 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur bereiste sie Europa und Afrika. Später machte sie eine Ausbildung zur technischen Grafikerin. Von 2004 bis 2008 studierte sie Kunst und ihre Didaktik in Kiel. Seit 2006 ist sie Mitglied im Künstlerbund Steinburg und nimmt regelmäßig an Ausstellungen teil. Svea Gustafsson lebt und arbeitet in Luzern. Als bildende Künstlerin arbeitet sie interdisziplinär mit konzeptuellem Ansatz. In der Ausstellung zeigt sie mit Untold Stories eine Installation und unter dem Titel Familie 4 Serien digitaler Zeichnungen mit dazugehörigem Text. die sie auch in Buchform veröffentlicht hat.
Ja, hallo Svea, schön, dass du heute da bist.
Hallo Leni.
Ja, wir haben ja jetzt gerade den Film für die zur Ausstellung gedreht und die Dokumentation. Und da hast du ja auch über Untold Stories gesprochen. Was kannst du näher das irgendwie erklären? Kannst du mir erklären, worum es da eigentlich da so ging?
Ja, das Thema ist eigentlich, also viele haben als Erblass hauptsächlich empfunden, das Schweigen der Kriegsgeneration. Das war auch mal in der Diskussion als Titel der Ausstellung. Mhm. Und um dieses Schweigen ging es mir eigentlich. Die Geschichten, die unerzählten Geschichten, die Menschen mit sich tragen, sichtbar zu machen, ohne diese Geschichten zu erzählen. Weil in dem Moment, wo ich sie erzählen würde, wären sie ja nicht mehr unerzählt. Und da soll man auch Respekt vor haben. Das hat oft einen guten Grund, dass geschwiegen wird. Und den Geschichten zu erzählen, ist eben manchmal auch nicht ungefährlich. Also deshalb habe ich mich mit den geschlossenen Mündern beschäftigt und da Fotos drauf gesetzt, beigefügt von Situationen, die selber genauso offen und unerklärt sind eigentlich.
Ich gehe nochmal auf diese geschlossenen Münder zurück. Was meinst du? Sind das Fotos oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die geschlossenen Münder, bin ich ins Altenheim gegangen und habe die Menschen gefragt, ob sie mitmachen wollen und habe Gipsabgüsse angefertigt den Mündern.
Ja.
Also es sind keine bildhauerischen Freien Arbeiten, sondern es ist die alte, gute alte Technik des Abnehmens einer Gipsmaske. Ja. Allerdings habe ich ziemlich feinen Gips verwendet, um auch wirklich sichtbar zu machen, dass es sich um alte Gesichter von Menschen handelt, die viele Jahre hinter sich haben.
Ah ja, das werden also Masken sein mit geschlossenen Mündern und diese Münder sind ja natürlich Spuren da.
Ja,
Gesicht hinterlässt Spuren im Laufe des Lebens.
Genau, also du siehst den Masken an, dass das Menschen sind, die 80 Jahre alt sind oder 75 oder 90 Jahre.
Ja.
Und das war auch meine Intention. Und, also ich habe, bevor ich mit der Arbeit angefangen habe, ein Konzept in den Hinterkopf gehabt, wie das werden soll, aber dann weiß man immer nicht, ob es auch wirklich so funktioniert.
Ja.
Aber als ich die erste Maske abgenommen hatte und ausgegossen hatte, war ich fasziniert davon, welche Schönheit in einem alten Gesicht steckt. Und dafür muss man manchmal wirklich, ich habe das mit anderen Sachen auch schon gemacht, dafür muss man manchmal einen Gipsabguss machen von irgendeiner Sache oder einem Menschen und hat die Sache in schlicht weiß und kann sich dann darauf konzentrieren, welche Linien da drin enthalten sind und auf den Ausdruck und kann die Sache dann ganz anders angucken, als wenn man jemand ins Gesicht guckt.
Ja,
so,
ja.
Also da habe ich eine Schönheit entdeckt, die mich wirklich begeistert hat. Mhm. Und jetzt, wo ich die Masken alle zusammenhängen sehe in der Drosthei, bin ich ganz glücklich über diese.
Ja, ich finde es interessant, dass du über die Schönheit sprichst, obwohl die Menschen ja wahrscheinlich diese Personen ja eigentlich auch sehr viel Leid erfahren haben in ihrem Leben.
Ja, aber das tut ja der inneren Schönheit keinen Abbruch, das erfahrende Leid. Mhm. Und letzten Endes glaube ich, dass wir ja alle Leid erfahren haben in unserem Leben. Die einen mehr, die anderen weniger. Mhm.
Ja. Und das ist auch nicht immer zwingend gleich jemanden anzusehen ist.
Nein, ganz bestimmt nicht.
Ja. Es kommt darauf an, wie er mit dem Leid auch umgegangen ist.
Und aber das Leid wird ja auch viel überspielt und dass Sachen nicht erzählt werden, das wird ja auch viel überspielt. Mhm. Und also diese geschlossenen Münder anzugucken, das macht jetzt was mit einem sozusagen. Ja. Wenn man einem wirklich geschlossenen Mund gegenübersteht, habe ich selber bei mir auch gemerkt, und es wird anderen auch so gehen, dass das was mit einem macht.
Ja, ja. Willst du einen Titel oder einen Text zu den Masken, hast du einen Text dazu beigefügt oder sind die Masken nur für sich?
Nein, also nur die Masken und zwar nur die untere Hälfte des Gesichts, nur der geschlossene Mund und obendrauf habe ich ja kleine Fotoausschnitte gestellt, die Situation abbilden,
die man nicht genau einschätzen kann. Mhm. Ich will ja jetzt nicht vorgeben, welche Geschichte dieser Mensch nicht erzählt hat.
Ja,
also
ja.
Das weiß ich ja auch gar nicht. Das muss auch
die Fotos wissen, haben Sie einen Bezug zur Maske, zu der Person,
nein.
die...
Nein, auch nicht. Ach so. Also der einzige Bezug, der da ist, ist jetzt für diese Ausstellung, dass es ja Gesichter von alten Menschen sind und dass ich Fotos gewählt habe, die so zumindest aussehen, als wenn sie in der Kriegszeit oder der frühen Nachkriegszeit entstanden sein könnten. Mm. Also sind ein bisschen vergilbt und wir haben alte Backsteinmauern oder sowas.
Ja.
Aber das ist der einzige Bezug. Und ansonsten möchte ich niemand mit seinen unerzählten Geschichten zu nahe treten.
Ja, ja. Nein. Ja,
da habe ich großen Respekt vor.
Ja. Ja, deswegen sind sie auch unerzählt.
Ja. Und also deshalb hängen diese Masken auch mit viel Abstand in einem kleinen Raum, wo man auch leicht die dreifache Zahl an Masken hätte unterbringen können. Aber jedes Gesicht verdient Respekt und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für das, was es ist und was es in sich trägt.
Ja. Und der zweite Teil deiner Arbeiten, da bist du ja auch sehr minimalistisch umgegangen mit Farbe und mit allem.
Du meinst die Serie Familie?
Ja.
Ja. Also das wollte ich habe ja viel ausprobiert, um mich mit meiner Familiengeschichte zu beschäftigen und habe dafür auf Fotomaterial zurückgegriffen und habe verschiedene Techniken ausprobiert. Und bei den ersten Techniken, die ich ausprobiert habe, wurde das dann nochmal dramatischer irgendwie und haben alle nur geschrien, um Gottes Willen, also... Die Geschichte ist dramatisch genug. Ich brauche nicht noch mit künstlerischen Mitteln Dramatik hinzufügen.
Ja.
Und so bin ich letzten Endes bei dieser ganz schlichten Darstellung gelandet, weil sie viel Freiraum lässt, auch um eigene Sachen damit zu verbinden und um eigene Gefühle zuzulassen und eben nicht vorgibt, was man dabei denken oder empfinden soll.
Ja.
Ja. Das Wichtige war mir ja eigentlich, dass das Augenmerk zu richten auf die Wiederholung, die innerhalb jeder Familiengeschichte vorkommt, auf Übertragung von Generation zu Generation, sondern die sich immer wieder wiederholen. Und im Grunde archetypische Situationen fast, kann man fast sagen.
Die wiederholen sich immer wieder, weil nicht dran gearbeitet wurde.
Ja, und weil es menschlich ist auch.
Ja.
Genau. Und,
und
das ist mir natürlich wichtig, dass jeder auch seine eigenen Sachen darin finden kann. Und das ist eigentlich allen, denen ich diese Arbeit gezeigt habe, ist es so gegangen, dass sie gesagt haben, oh, das war bei uns genauso. Ne? Mhm. Und die Reaktion, die haben viel Zeit eingenommen beim Betrachten. Und da hat auch jeder das Recht zu sich, die Zeit zu nehmen und den Raum zu nehmen, um auf Sachen, wenn er möchte, zu reagieren und in sich selber reinzuhören, irgendwie, was könnte damals bei uns passiert sein oder kenne ich das oder ja.
Siehst du in deinen Arbeiten auch die Chance?
Ja, also für mich ist das, wenn man jetzt denkt, man hat eine Lebensaufgabe oder so, also ist, wenn man das in diesen Kategorien denken möchte, wäre es bei mir das, Sachen zu benennen und auszusprechen.
Ja.
Und deshalb war mir wichtig, das überhaupt erstmal zu fassen zu kriegen, was da passiert ist und das dann auch wirklich zu benennen, aufzuschreiben.
Mhm. Ne? Mhm.
Weil dann, wenn es einmal benannt worden ist, dann kriegt das eine andere Dynamik und dann kann man anders damit umgehen.
Mhm.
Und das mag anderen Leuten auch so gehen, wenn sie meine Familiengeschichte lesen, wenn sie an ihre Familiengeschichte denken. Irgendwie. Was war eigentlich die Frage?
Die Chance.
Ja. Also das ist unsere Chance heute, dass wir uns mit diesen Sachen beschäftigen können.
Ja.
Ne?
Ja.
Und also mein Beitrag dazu ist, das aufzuschreiben und das offen zu legen. Und ich muss sagen, dass also zum Beispiel meine Tochter, hätte ich nie gedacht, die ist ja sonst... Töchter sind ja immer sehr kritisch mit ihren Müttern. Die hat das Buch tatsächlich bei sich im Wohnzimmer an prominenter Stelle liegen und es ist ja ganz wertvoll, ne?
Ja.
Ihre Familiengeschichte, obwohl die weiß Gott nicht schön und fröhlich ist.
Mhm. Mhm. Ja.
Ja, weil es ist ja auch ihre Geschichte.
Ja, es ist auch ein Teil ihrer Geschichte.
Ja, genau.
Ich finde es halt wichtig, dass auch die nächste Generation weiß, was davor halt alles passiert ist. So.
Genau, und dann kann man sich befreien davon, wenn man möchte, wenn man weiß, wo das herkommt.
Ja, und das ist die Chance.
Ja.
Mhm. Ja, Svea, ich danke dir für dieses offene Gespräch und ich bin gespannt auf die Ausstellung.
Ja. Ich freue mich auch, Leni. Ich bedanke mich auch herzlich für dein Interesse, für deine Arbeit.
Ja, gerne.
Petra Mattitzen-Alze sagt: Ich wurde Mitte der 50er Jahre in der Nähe von Pinneberg geboren. Von klein auf an hatte ich eine besondere Nähe zur Musik. Ich sang, wann immer sich für mich die Gelegenheit bot. Als Jugendliche erhielt ich meine erste Gitarre und musizierte, fast bis meine Kinder aus dem Haus waren, überwiegend im stillen Kämmerlein. Insgesamt hatte ich das Glück, zur rechten Zeit und nicht nur im Hinblick auf die Musik mit den richtigen Menschen und Situationen in Kontakt zu kommen. So ergab es sich vor mehr als 20 Jahren, fast wie von selbst, mit meiner Gitarre solo auf Kunstveranstaltungen und anderen Events aufzutreten. Später kamen Zusammenarbeiten mit diversen Bands und anderen Musikern hinzu. Ich sehe bei dem Thema der unabsichtlich weitergegebenen Erfahrungslasten besonders den Aspekt der Chancen zur Freiwerdung von undefinierten Gefühlen, die häufig nicht nur mit dem Verhalten anderen Menschen, sondern auch mit dem eigenen inneren Verschweigen zu tun haben können. Das schädigende Schweigen verinnerlicht man, wie es die Schriftstellerin Dörte Hansen kürzlich ausdrückte, wie eine zweite Muttersprache, wenn man das Sprechen lernt. In meinen eigenen Songs, die ich seit einiger Zeit schreibe, finde ich persönliche Erfahrung und Erkenntnisse dazu wieder. Die Summe meiner Eindrücke setze ich mit dem Lied »Im Hier und Jetzt, wenn du das Schweigen brichst« zusammen.
Hallo Petra, schön, dass du heute da bist.
Hallo Leni, danke
schön. Wir wollen uns ja heute über die Erblast unterhalten. Mhm. Was war der Grund für dich, an diesem Projekt teilzunehmen?
Also ich bin so ein bisschen die Initiatorin oder Mitinitiatorin dieses Projekts und es ist entstanden aus einem der vielen Kulturtreffen, die wir seit Jahren abhalten, aus den Gesprächen von den Menschen, die sich da Angesicht zu Angesicht treffen und dann eben auch im Zuge des Vertrautwerdens berichtet haben von dem, was sie im Leben machen, was sie im Leben ausmacht, an was sie sich erinnern können. Und dabei stellten wir dann halt fest, in so einem fast magischen Moment, dass man das zusammenfassen kann auf einen Punkt, der uns alle miteinander vernetzt. Denn jeder von uns hat ja mit einer sogenannten Erblast zu tun, weil wir eben alle Erben von etwas sind. Also wir haben alle vorausgehende Generationen und da fast alle Generationen schwere Lebensbeeinträchtigungen hinnehmen mussten, sind daraus auch bestimmte Verhaltensmuster entstanden, die man übernimmt, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Ja. Insbesondere, weil eben die Generationen, die wirklich schwere Erlebnisse verkraften mussten, gar nicht die Chance hatten, das zu verarbeiten. So wie wir das heute können.
Ja.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Ja, ich habe das in vielen Gesprächen davor auch mitbekommen, dass eben diese Nachkriegsgeneration die Kriegsgeneration gar nicht diese Chance hatte, das Erlebte, die ganzen Traumata zu verarbeiten. Mhm. Ne? Viele hüllten sich in Schweigen.
Ganz genau.
Und ja, wie ist es mit dir? Hast du auch in deiner Familie eine Kriegsgeneration? Gibt es da eine Kriegsgeneration?
Ja, auf jeden Fall. Also in meiner Familie gibt es Geschichte, sogar aus zwei Kriegen. Mhm. Aber ich bin auch eben mit diesem Erleben von, es wird verschwiegen, man spricht da nicht drüber, man möchte das gar nicht alles wieder aufwühlen. Und ich wirklich als Kind, ich bin schon als Kind so gewesen, dass mich Vergangenheit sehr interessiert hat. Ich habe also gerne irgendwo rumgeflöhnt und habe alte Fotos betrachtet und habe auch gerne Fragen gestellt. Aber ich hatte persönlich immer das Gefühl, dass viele Antworten gar nicht
erfolgten und auch nicht erfolgen konnten. Und dann letzten Endes ja auch im Zuge meines eigenen Lebens über mein Leben, auch über meine Kinder zum Beispiel, ja, sehr viel gelernt habe. Und eben gelernt habe, es gibt Dinge, die hat man so verinnerlicht, wie dieses, man schweigt sich aus, man hält irgendetwas aus, man rettet sich mit nichts Gesagtem über irgendetwas hinweg. Das geht ja weit über ein Kriegserleben hinaus, sondern findet auch in dieser heutigen Welt noch statt, obwohl der Krieg schon gar nicht mehr da ist.
Ja, ja. Vielleicht, weil man das anerzogen bekommen hat, ne? Genau. Weil die Generation davor es einem vorgelebt haben.
Ganz genau. Das ist eben der Rahmen, in dem wir aufwachsen. Der ist uns so vertraut, dass wir den gar nicht sehen. Mhm. Das weiß man ja heute aus der Psychologie. Und ganz ehrlich, ich betrachte uns da auch als echte Privilegierte, also uns jetzige Menschen, weil wir eben ja die Möglichkeit haben zur Eigenreflexion, weil wir Zugang haben zu Gesprächsstrategien oder anderen Techniken, die das eben ermöglichen, dass man überhaupt eine Wahrnehmung, eine erweiterte Wahrnehmung hat. Mhm. Und ja, in meinem Leben ist das immer schon ein großes Thema gewesen, wobei ich auch sehr viel zum Beispiel in Liedern geschrieben habe, ohne dass mir das direkt so klar bewusst geworden ist.
Ja, wir haben ja jetzt heute deinen filmischen Beitrag hier gerade fertiggestellt und da hast du ja auch Songs gesungen, die halt diese Inhalte haben, ne? Ja. Fragen und Antworten, Schweigen.
Genau. Ne? Also das habe ich schon lange auch in meinem Leben irgendwo bemerkt, ohne dass ich das hätte so genau lokalisieren können. Und ja, insofern hat für mich die Erblast im Gegensatz zu einigen anderen Künstlern, die mitgemacht haben, nicht so punktuell jetzt die Bearbeitung von Vergangenem, wo sich etwas aufklärt, was auch sehr, sehr mutig ist in Bezug auf die Familienvergangenheit. Mhm. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Für mich war jetzt mehr so die Bewusstwerdung meiner eigenen sozusagen professionellen Verschlossenheit, die man so mitkriegt und die ich als einschränkend empfunden habe. Und die mit dir auch nicht weg ist in dem Moment, wo man erkennt, dass sowas da ist.
Ja,
ne?
Ja.
Sondern es ist ja nach wie vor weiter da. Und deshalb fand ich das auch, ja, ich fand das wirklich unglaublich toll und berührend, dass so eine Handvoll Menschen, jetzt habe ich auch gerade wieder ein bisschen Gänsehaut, weil wenn so eine Handvoll Menschen zusammenkommen, ne? Und man lernt sich kennen.
Ja.
Und es ist ja alles unter dem Aspekt von Freiwilligkeit. Mhm. Niemand ist gezwungen, irgendwas zu tun. Man kann kommen und gehen, wann man will. Mhm. Man muss nicht da sein. Und gerade das, glaube ich, das hat dann ja im Zuge vom, man wird sich vertraut, man gewinnt sich auch lieb auf eine Art und Weise.
Ja.
Und da plötzlich, ja, dann geht so ein bisschen diese äußere Textur bei jedem so ein bisschen, wird ein bisschen weicher und dann kommt plötzlich was raus.
Ich finde es auch beachtlich, wie offen einige Künstler also über das Thema bereit waren zu sprechen, weil es ist ja teilweise auch sehr schwierig, ne? Weil es dann eben doch auch sehr persönliche Dinge sind, so betrifft.
Genau. Das war eine ganz große Überraschung, auch bei den Einreichungen zu dem Projekt, dass da wirklich, wirklich sehr, sehr mutige Dinge auch zusammengekommen sind.
Ja.
Und ich finde das ganz fantastisch. Also weil alles, was wir in die Welt reintragen können, das sind doch wir selbst und nichts anderes sonst.
Ne?
Und das ist wirklich ganz großartig. Also ich freue mich da auch sehr drüber.
Ja. Einen letzten Song hast du noch geschrieben, da ging es um Chancen. Mhm. Chancen ist auch ein Wort, was viele andere ausstellende Künstler den Begriff auch für sich eingenommen haben. Und würdest du dieses Lied für uns nochmal singen?
Ja, das kann ich nochmal versuchen.
Ja, das wäre schön. Ja, ich danke dir, Petra, für dieses nette Gespräch.
Ja, ich danke
und
dir, Lili.
Und ich freue mich auf die Ausstellung. Wann kriegen wir denn alle Lieder zu hören? Wird es nur in diesem filmischen Beitrag sein oder wirst du auch einen Abend gestalten?
Also ich bin auf einem bunten Abend, also auf gemeinschaftlichen Aktionen, bin ich an verschiedenen Stellen mit ein paar Songs dabei. Das findet dann zwischen den Lesungen und so statt.
Ah ja,
toll. Also ich habe es nicht einen extra eigenen Abend, sondern mit einem Mann, mit allem Mann sozusagen.
Ja, schön.
Da, wo es hingehört.
Gut, dann hören wir jetzt noch einmal, wie heißt der Song genau?
Wenn du das Schweigen brichst im Hier und Jetzt.
Niemals alles, was du erbst, lass ihn doch los. Kann sein, dass was dich begleitet, ist nicht allein im Glaubensschmerz. Du brauchst bloß etwas genau hinsehen und vielleicht jemanden, der dir hilft beim Verstehen. Denn darin kann Gott für dich zu finden sein, schon zu erfahren, du bist doch nicht allein, das stärkt deinen Mut, genauer hinzuschauen, wer du bist und was dir wirklich gut tut.
Wird für euch an folgenden Tagen in den Räumen der Drostei spielen. Am 7.11. in der Sonntagsmatinee um 11.30 Uhr, am 16.11. ab 19 Uhr und auf der Finissage am 21.11. zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr. Herzlich willkommen!